I mean, when you are in your mother's stomach, those 9 months, you are inside the water. So it's kind of a special thing to go into the water, both with your mind and for your body.
However, in my mother's stomach, it was not so very cold.
You will survive. I'm sure you will.
Ja, im Bauch unserer Mütter waren wir alle mal, aber einen Unterschied zur Ostsee gibt es halt doch. Es war da eindeutig nicht 4 Grad kalt in der Fruchtblase. Die schwedische Bademeisterin Mia Jansson versucht, unseren Reporter dazu zu überreden, es wenigstens mal zu versuchen mit dem Winterbaden in Schweden. Ob er wirklich ganz drin war im Öresund, das hören wir heute noch. Reisen im Winter, darum geht's heute in den Radioreisen. Das meint jetzt nicht zum Wintersport und auch nicht irgendwohin weit weg, wo gerade Sommer ist. Auch auf Madeira und Formentera kommt der Winter. Milder als bei uns natürlich, aber doch ganz anders als im Badesommer. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Bevor wir loslegen, schauen wir zurück. Wir hatten Sie ja aufgerufen, uns Ihre beeindruckendsten, weltveränderndsten Reiseerlebnisse zu erzählen. Zur Belohnung gibt es in unserem Radioreisen-Adventskalender lauter schöne Reisebücher aus unserem Fundus. Wir sind schon am Verschicken und einer, der mitgemacht und gewonnen hat, das ist Hermann Benker. Die Geschichte seiner Seidenstraßenreise war so schön, dass ich gleich mal angerufen habe und gefragt habe, was waren denn die Eckdaten dieser großen Reise?
Der Reiseweg, der ging also durch das Uigurengebiet von Urumqi nach Kashgar, entlang der Taklamakan-Wüste und von Kashgar dann rüber über den Pass nach Kirgisien und von Kirgisien 2 Tage, 3 Tage wieder nach Samarkand, also Usbekistan, und von dort aus noch Tagestouren oder Mehrtagestouren nach Shiva und Bukhara. Dann wieder zurück nach Taschkent und von da mit dem Flugzeug nach Hause.
Also das ist ganz ohne Zweifel eine tolle, riesige Reise, und Taschkent, Samarkand, da geht ja gleich irgendwie ein ganzer Film los. Aber was hat Sie denn so fasziniert an dieser Reise?
Das war ein Jugendtraum. Ich hatte bei meinem 10 Jahre älteren Onkel, mit dem ich aufgewachsen bin, der hat so ein Sammelbildchenalbum gehabt. So wie man es heute von den Panini-Bildern mit den Fußballern kennt, gab es damals von Sanella ein Sammelband über die Kulturen der Welt. Und da waren diese blauen Kuppeln von Samarkand. Und das hat sich bei mir so eingebrannt im limbischen System, dass ich gesagt habe, da will ich irgendwann mal hin. Und dann stand mein 60. Geburtstag an. Und dann hat meine damalige Lebensgefährtin gesagt, dann mach das doch.
Was haben Sie denn mitgenommen von dieser Reise? Also ein Traum erfüllen und das mal sehen, das ist natürlich das eine, aber gab es da noch andere Sachen?
Ja, das hat mein Leben ziemlich stark beeinflusst. Und zwar sind ja entlang dieser Seidenstraße in Uigurien ja diese alten buddhistischen Klöster. Und da haben wir eben erfahren, dass auf der Seidenstraße ja nicht nur Handelsweg war, sondern dass da ja auch Wissensaustausch war, und zwar über alle Religionen, also angefangen von den frühen Buddhisten, über die frühen Christen, die Manichäer, die Zoroastriker, dann die Muslime, die späteren Christen. Man fand ja in der Taklamakan-Wüste Artefakte aus griechischer Zeit. Und da war einfach dann dieses Miteinander. Die haben ja miteinander gelebt, geforscht, geliebt, geheiratet. Und da kam dieser Schluss, es geht nur miteinander. Und seit der Zeit bin ich in München im interreligiösen Dialog verhaftet.
Wie haben Sie das umgesetzt zu Hause?
Es kam dann dazu, dass Jahre später, ja dieser 2015, dieser große Flüchtlingsstrom aus Syrien und Afghanistan kam, ich da eben orientalisch bereits vorgebildet war. Ich wusste über die Gepflogenheit im Umgang mit Muslimen, mit dem Kopftuch, mit dem Anklopfen, mit dem Koran, mit dem Beten. Das war mir alles schon vertraut von der Reise her und konnte mich da gut einbringen. Dann haben wir ja auch vor ein paar Jahren den Verein Haus der Kulturen und Religionen München gegründet, wo eben auch alle Religionen zusammen an diesem Verein arbeiten.
Also würden Sie jedem empfehlen, mal in ein muslimisches Land zu reisen?
Unbedingt, weil das ist so ein Sprung über den Tellerrand hinaus. Man versteht einfach, dass abseits der Medien, was uns so gefiltert beigebracht wird, wenn man dann in dem Land selber ist und mit den Leuten in die Moschee geht und mit ihnen betet. Und ich war in, ich weiß nicht mehr, in welchem Ort es war, bin halt da in einer Moschee rein, weil es da kühler war, und habe halt da Vater unser gebeten. Und dann kommt einer auf mich zu und fragt mich, was ich da mache. Ja, sage ich, ich bete. Ja, was ich da bete? Ja, das Vater unser. Ach, bist Christ. Und so kam er ins Gespräch und das ist einfach toll.
Das klingt nach einer tollen Erfahrung, ja?
Unbedingt.
Also, wärmste Empfehlung, reisen und den Horizont erweitern und das dann zurück nach Hause nehmen ins Leben.
Ja, und vielleicht auch die Reise nicht jetzt unbedingt mit, ja, wie soll ich sagen, durchorganisierten Luxusreise, sondern so wie wir gefahren sind mit diesem Unternehmen, das auch beschwerlich war. Wir sind also da mit einem Bus gefahren, wo wir dann selber geschlafen haben, abends das Lager herrichten. Wir haben Sandstürme erlebt, dass der Bus bis zur Fensterkante im Sand gesteckt ist. Es war auch ein etwas unter dem Fingernagel spüren, wie die damals mit den Karawanen das erlebt haben. Du wirst demütig.
Hermann Benker hat mitgemacht und gewonnen bei unserem Radioreisen-Adventskalender. So kann Reisen sein, eine echte Bereicherung, die wirklich was ändert im Leben. Der Advent ist noch nicht zu Ende, Sie können weiter mitmachen. Wer schöne Reisebücher gewinnen möchte aus unserer Redaktionsschatzkiste, erzählen Sie uns Ihre tiefgreifendste Reisegeschichte per Nachricht auf unser Radioreisen-Handy oder ganz einfach per E-Mail an radioreisen@br.de. Die Telefonnummer, das ist die 0151 4403. 7406. Wir freuen uns in jedem Fall sehr über jede Geschichte. Und falls jemand gar nichts gewinnen will, weil das Haus eh schon voll ist, dann freuen wir uns trotzdem über Ihre Erlebnisse. Die erste Musik schubst uns jetzt schon mal Richtung Norden. Nach Schweden geht es gleich, nach Schweden im Winter. Und ich finde, das klingt eindeutig nach einem Tag am Badesee. Das ist nämlich im Video zu sehen zu diesem Lied. Isaac Danielsson mit Sweat.
Fill my lungs, pour me out, one more sip, better now. Rose a dream, touching me, let me feed your affection. Baby, you're the waves and I'm lying on the shore, waiting for emotions that I adore. I wouldn't mind to take a dip in your pool. I'd head first like a boy with no rules. I cannot be sweating when your water's so cool. I keep sweating. Baby, you're paradise. No more rules until I'm dry. Diving deep, I feel your chest. No more blues, I'm upset. Baby, you're the waves and I'm lying on the shore, waiting for emotions that I adore. I wouldn't mind to take a dip in your pool. I'd head first like a boy with no rules. Sweating when your water's so cool. I'm sweating, sweating, I sweat. I wanna see you sweat. I wanna act a fool. We need to get this pressure off of you. I wanna see you sweat. I wanna burn my roots until I'm lying face down.
Es gibt Dinge, von denen weiß man, dass sie gesund sind und man tut sie trotzdem nicht. Regelmäßig Sport treiben, sich das ganze Jahr über konsequent gesund ernähren, Fett, Zucker, Alkohol meiden. Das ist keine Geheimwissenschaft und trotzdem, Konsequenz kostet Überwindung. Und die findet an genau einer Stelle statt, im Kopf. Wenn der Kopf befehlen soll, ohne Not in eiskaltes Wasser zu steigen im düsteren Winter, dann braucht es schon Überzeugungsarbeit. Die Menschen, die es regelmäßig tun, behaupten steif und fest, dass es großartig ist. Man kann geradezu süchtig danach werden. Ich habe einen Nachbarn, der jeden Tag in die Isar geht, auch jetzt im Dezember. Überall gibt es diese krassen Leute, die unerschrocken einfach nicht aufhören mit dem Baden, egal wie tief der Winter ist. Eine besonders lebendige Tradition hat das Kaltbaden im Süden von Schweden. Dort gibt es sogar professionelle Begleitung. Simon Berninger wollte herausfinden, warum Menschen mitten im Winter in eiskaltes Wasser steigen. Freiwillig.
Hallo.
I'm Simon, I think.
Yes.
Welcome, Simon. Do you want some coffee?
Ich werde schon erwartet. Im Kaltbadehaus namens Kalis im 100.000 Einwohnerstädtchen Helsingborg. An der südschwedischen Küstenstadt kommen sich Schweden und Dänemark so nah wie nirgends sonst. Nur ein paar hundert Meter breit ist hier der Öresundkanal. Und in den Ausläufer von Nord- und Ostsee soll ich gleich hinein. Mitten im Winter. Bei gerade mal 4 Grad Wassertemperatur. Davon jedenfalls will mich Mia Jansson überzeugen.
I've been working here for 8 years to make people interested in cold bathing.
Seit 8 Jahren mache ich den Leuten hier Lust auf Kaltbaden. Und noch nie habe ich bei meiner Arbeit so viel positive Rückmeldung bekommen wie hier. Weil die Leute erst aus der Kälte reinkommen, nicht genau wissen, was sie erwartet, aber dann, wenn sie Kaltbaden waren und hier rausgehen, fühlen sie sich so verdammt gut.
Mia Jansson klingt überzeugt. Ich bin es noch nicht. Dabei steht Kaltbaden bei meinem winterlichen Schwedenbesuch ganz oben auf meiner Bucketlist. Denn wer wie ich die Traditionen der Einheimischen in Schonen kennenlernen will, kommt am Kaltbaden nicht vorbei. Das geht in freier Natur, auch hüllenlos. Gerade in Südschweden gibt es Dutzende Strände, die sich im Lauf der Zeit zu Nacktbadestränden entwickelt haben. Aber es gibt eben auch Badehäuser, die direkt ans Öresundufer gebaut sind, mit Umkleiden und einigem anderen Komfort, dazu komme ich gleich. Und in eben so einem Badehaus in Helsingborg erwartet mich Kaltbadeexpertin Mia Jansson.
Because in Helsingborg we have 3 cold bath houses. And that's make us very unique.
In Helsingborg gibt es 3 Kaltbadehäuser. Das macht uns schon ziemlich einzigartig. An keinem Ort in Schweden gibt es mehr, nicht mal in Stockholm. Und wir machen das seit 150 Jahren. Damals sind Mediziner hier darauf gekommen, dass Wasser eine heilende Wirkung hat. Und dann haben sie Leute hierher gebracht, um Kaltbaden im Öresund das ganze Jahr lang anzubieten.
And then they started to bring people down to Helsingborg to take a bath in Öresund the whole year around.
Mediziner, Kaltbadefans, Tradition, alles schön und gut, aber es schneit und hat Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Aus Deutschland, ja.
Ja, tack så mycket.
Ja, gut.
Auch den anwesenden Kaltbadegästen an diesem Dezembermorgen fällt auf, dass ich mit der Idee und dem Öresund hadere. Einer von ihnen spricht Deutsch.
Ich habe Angst.
Angst hier?
Ist doch eiskalt.
Wunderbar. Wunderbar, ja.
Warum?
Ach, man wird ein neues Leben bekommen.
Es ist gesund.
Gesund, ja. Und ich und mein Freund, wir gehen 2-mal pro Woche.
Und das hält jung?
Ja, jung. Ich bin 78. Ich bin niemals krank gewesen.
Wie lange bleiben Sie im Wasser? Wie lange?
10 Sekunden. Ja, das ist genug. Ist nur 4 Grad. Ja. 4,9, ja.
Sagt's und geht mit seinem Kumpel schnurstracks an mir vorbei in die Umkleide. So heiß auf das kalte Nass bin ich nicht. Obwohl, wenn ich mir den vitalen Schweden anschaue, wird schon was dran sein am Kaltbadetrend. Mia Jansson betont das auch nochmal.
So it's kind of an anti-age thing for your skin and for your heart and for your veins.
Es hat einfach eine Anti-Age-Wirkung für dein Herz und die Venen. Du hast den 78-Jährigen ja gerade gesehen.
No, not really, but 60. But you can see it. I've been doing this cold bathing for 8 years once a week.
Ich bin 60, aber ich gehe auch einmal in der Woche kaltbaden und bin eigentlich nie krank. Fürs Immunsystem ist das gut und auch für bestimmte Krankheiten.
while you are doing this cold bathing.
For example?
For example, if you have problem with fibromyalgia.
Schmerzhafte Entzündungssyndrome zum Beispiel, die nach dem Kaltbaden für Stunden nicht mehr so wehtun.
So there is a lot of things that happens in your body while you go into the cold water.
Eine Krankheit ist bei mir zum Glück kein Grund, mich in den kalten Öresund zu wagen. Das Immunsystem zu stärken kann aber sicher nicht falsch sein, denke ich mir. Und nach all der Überzeugungsarbeit, die Mia Jansson inzwischen geleistet hat, will ich der Kaltbade-Expertin keinen Korb geben. Ich sehe es als Challenge und nehme ihr letztes Argument mit Galgenhumor entgegen.
I mean, when you are in your mother's stomach, those 9 months, you are inside the water.
Ich sei ja schließlich auch im Bauch meiner Mutter 9 Monate im Wasser geschwommen.
So it's kind of a special thing to go into the water, both with your mind and for your bodies.
However, in my mother's stomach it was not very cold.
You will survive. I'm sure you will.
Sie stellt mir Saunameister Gil zur Seite.
So you are going with Guillaume?
Yes.
He will take you all the way through the bath culture.
Okay.
Great.
Thank
Please
you very
enjoy.
Much.
I will take a bath myself. But it's not that popular for me to bath on the men's side.
Are you ready?
Yes, I'm ready.
Welcome.
Thank you.
Männer und Frauen haben getrennte Bereiche in den Kaltbadehäusern. Man sieht sich eigentlich nur, wenn man gleichzeitig in den Öresund steigt, also erst im Wasser. Wenn man es dort überhaupt hineinschafft, also nicht nur mit der Zehenspitze. Ich bin aber erstmal erleichtert. Nach dem Entkleiden und einer warmen Dusche geht's nicht direkt in den kalten Öresund. Gut so, findet auch der 33-jährige Gils Mekens, der mich bei meiner Challenge begleitet.
I love the cold bath, but the thing I like the most is the sauna.
Jetzt weiß ich auch, was Mia Jansson mit Badekultur gemeint hat. Kaltbaden heißt in Schonen nämlich nicht, einfach nur in den Öresund zu steigen und fertig. Dahinter steckt vielmehr ein regelrechtes Wellnessritual. Zuerst geht man für 15 Minuten in die Sauna. Der 78-jährige Schwede und sein Kumpel, die beiden von vorhin, entspannen hier schon nach ihrem ersten Gang ins kalte Wasser. 3 Kaltbadegänge macht man im Idealfall. Doch vorher soll sich der Körper erstmal bei 75 Grad aufheizen, die Poren sich öffnen. Im Kaltbadehaus Kallis gibt's dabei einen einmaligen Blick auf den Öresund. Die Sauna ist nämlich direkt ans Wasser gebaut. Hinter den großen Glasfenstern tut sich ein winterliches Küstenpanorama auf. Möwen und andere Küstenvögel kann man hier sehen, manchmal sogar Thunfisch bei der Jagd. Dann steht der Saunameister auf, holt einen Holzeimer voll mit Wasser hinter dem Saunastein hervor und schöpft eine Kelle davon über den heißen Stein.
We usually we do half boost here as well, yeah. Eucalyptus salvia. Okay, I'm gonna play some relaxed music. You can close your eyes if you want.
Jetzt verstummen auch die beiden Schweden und verlagern sich in die Horizontale. Auch ich liege auf der Saunabank. Im Rhythmus der Musik atme ich ein und wieder aus und ein und wieder aus. Jede einzelne Faser meines Körpers entspannt sich, meine Gedanken schweifen dahin und verlieren sich bald in einem angenehmen Halbschlaf. Doch da war ja was, meine Challenge, der Öresund, das kalte Wasser, Kaltbaden. Nach 15 Minuten dreht Gils Mekens die Musik leiser und holt mich aus dem Halbschlaf zurück ins Hier und Jetzt.
Ja, you can go into the sea. On the left side there is a dock.
Der Saunameister bleibt im Warmen und beobachtet von dort aus, wie ich ins Freie gehe. Ein Kälteschock von 75 Grad auf 8 Grad Außentemperatur. Und das nur in Badelatschen. Direkt neben der Herrensauna führen ein paar Stufen hinab ins kalte Wasser. Jetzt recken auch die beiden Schweden ihre Hälse, ob ich die Challenge schaffe. Damit steigt auch der Druck. Schaffe ich es tatsächlich ins kalte Wasser? Vielleicht sogar 10 Sekunden, frei nach der Messlatte, die der 78-jährige Schwede gesetzt hat? Oder gebe ich nach Knöchel, Schienbein und Knie wieder auf? Von solchen Gedanken soll ich mich freimachen, sagt Mia Larsson. Für meinen großen Moment ist die Kaltbade-Expertin ausnahmsweise zum Herrenbereich gekommen.
It's very important that you shouldn't compete with anyone else, because there is always someone who is in the water longer than you.
Man sollte sich auf keinen Fall mit anderen messen. Es wird immer welche geben, die es länger im kalten Wasser aushalten als man selbst. Man muss aber auf seinen eigenen Körper achten. Und wenn man dann nur ganz kurz im Wasser ist, alles gut.
Eine ganz persönliche Sache. Also versuche ich, so gut es geht, die neugierigen Blicke hinter dem Saunafenster auszublenden. Da stehe ich also nun an den Stufen, die hinunter in den Öresund führen, und klammere mich mit beiden Händen am Geländer fest. Bis hinüber nach Dänemark liegen nun 4 Grad kaltes Wasser zu meinen Füßen. Die Temperatur soll ich aber möglichst auch ausblenden, redet mir Mia Larsson ein letztes Mal gut zu.
It's just a mind thing. I mean, you can't really feel if it's 8 or 4 degrees. It doesn't matter, it's cold anyway.
Es ist alles Kopfsache. Man fühlt ja auch nicht, ob es jetzt 8 oder 6 Grad sind. Kalt ist es sowieso. Vergiss einfach alles um dich rum und geh langsam ins Wasser. Nicht reinspringen. Langsam. Und atme tief ein. Und wenn du dann wieder rausgehst, ist das ein ganz besonderes Gefühl. Überall in deinem Körper wird das Blut wie Champagner prickeln, um dich wieder warm zu kriegen.
It's almost like the blood starts to bubble like champagne in your veins. The blood starts pumping to get you warm again. It's a very, very special feeling.
Ein Prickeln wie Champagner in meinem Körper. Das will ich spüren. Mit dieser Aussicht wage ich es nun sogar mit Vorfreude in den Öresund. Ich nehme eine Stufe nach der anderen ins eiskalte Wasser hinunter. Die kalte Meeresluft atme ich dabei langsam in die Tiefen meines Körpers hinein. Nur noch eine Stufe. Geschafft. Ich bin tatsächlich drin. Wie 1000 Nadelstiche am ganzen Körper fühlt sich das kalte Wasser an. Eine Sekunde, 2, weiter kann ich nicht zählen, während ich mit Armen und Beinen so schnell wie möglich im Wasser strample, um meinen Körper auf Betriebstemperatur zu halten. Gefühlt nach Dutzenden Sekunden ziehe ich mich die Treppenstufen wieder hinauf. Die Außentemperatur fühlt sich plötzlich viel wärmer an als vor dem Kaltbaden. Und da ist es ja, das Blut in meinen Adern, es prickelt tatsächlich wie Champagner. Jetzt aber nichts wie zurück in die Sauna. Dort freue ich mich am meisten über das Urteil von Seiten der eingefleischten Kaltbadefront.
Ich bin zufrieden.
Das klingt einigermaßen nüchtern. Ich dagegen bin nun umso euphorischer. Der Wechsel zwischen eiskaltem Nervenkitzel im Wasser und wohliger Entspannung in der Sauna hat's mir so sehr angetan, dass ich tatsächlich noch 2 weitere Male in den kalten Öresund steige. Also ganz so, wie es das Ritual vorschreibt. Die Schweden haben's wirklich drauf, das Beste aus der kalten Jahreszeit rauszuholen. Daran werde ich jetzt wohl immer denken, wenn ich Eisbader in der Isar sehe. Die frieren sicher genauso, haben aber keine Sauna, um sich nach dem Kälteschock wieder aufzuwärmen. Einen Schwedenbesuch kann ich da nur wärmstens empfehlen.
Respekt, Baden bei 4 Grad, das tut schon mal richtig zwicken. Wobei, nach einer Sauna kann ich mir das noch ganz gut vorstellen, aber ohne Sauna vorher und nachher. Einfach ausziehen, ins eiskalte Wasser gehen und vor allem danach wieder raus und sich in der Kälte abtrocknen und wieder anziehen, auweia. Wir reisen jetzt in wärmere Gefilde. So kalt wie in der Ostsee und in der Isar ist das Wasser rund um Madeira nie. Wobei es oben in den Bergen durchaus winterlich werden kann. Hier ist Musik aus Portugal, die wunderbare Band Oquestrada mit Oxalá Te Veja. Oquestrada beweist, dass es in Portugal eben nicht nur den melancholischen Fado gibt, sondern auch die pure Lebensfreude.
Tenho dores fechadas em caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá. caixinhas. Contra aqui, contra ali, contra cá. Que me dizem estou aqui, estamos lá. Ah, diz-me lá, ah, diz-me aqui. Oxalá, oxalá, tu vens ao meu lado, ao pé de mim. Contra mim, contra ti, contra lá. Contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas. Contra aqui, contra ali, contra cá. Mas que me dizem estou aqui, estamos lá. Ah, diz-me lá, ah, diz-me aqui. Oxalá.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder wenn Sie wollen auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Weihnachten steht langsam vor der Tür. Naja, eigentlich steht es sogar sehr schnell vor der Tür. Jedenfalls, wenn man noch nicht alles erledigt hat. Und davon gehe ich bei den allermeisten Menschen, die Weihnachten feiern, einfach mal aus. Wäre es dann nicht eine Idee, sich das alles zu ersparen und sich am Ende des Jahres einfach aus dem Staub zu machen? Verena Meyer war jedenfalls im Advent auf Madeira. Da ist es zwar eindeutig wärmer als bei uns, aber Weihnachtsstimmung ist trotzdem aufgekommen. Schließlich ist Madeira sehr katholisch und es gibt viele Traditionen, die hochgehalten werden. Es glitzert und leuchtet mindestens so viel wie bei uns, aber dass man sogar Schlitten fahren kann, das war jetzt nicht direkt zu erwarten. Auf zu einem feierfreudigen Advent auf Madeira.
Den altbekannten Weihnachtshits von Mariah Carey und Co. kann man auch hier nicht entkommen. Ansonsten aber ist auf Madeira vieles anders. Regenbogenbunt beleuchtete Straßen, mit Lichterketten geschmückte Palmen und knorrige Olivenbäume, an denen große Christbaumkugeln baumeln. Punkt 18 Uhr gehen in der Hauptstadt Funchal die Lichter an. Und unten an der Hafenpromenade ein leuchtender Schriftzug. Boas Festas. Merry Christmas, Joyeux Noël, frohe Weihnachten. Wer Weihnachten liebt, die heimische Kälte aber weniger, der ist auf der portugiesischen Insel gut aufgehoben. Eis und Weihnachtsgebäck, Meer und Weihnachtsmarkt. Auf Madeira bekommt man beides. Dennoch zählt der Dezember zu den ruhigeren Reisezeiten. Das merkt man auch, wenn man sich ins hügelige Hinterland aufmacht. Wie ein schroffer Felsbrocken ragt Madeira aus dem Atlantik. So steil und zerklüftet, dass die Landebahn des Flughafens auf Stelzen steht. Die Insel entstand durch einen vulkanischen Hotspot. Über viele Millionen Jahre hinweg pumpte er heißes Gestein aus dem Erdinneren nach oben, wo es sich viele tausend Meter hoch auftürmte. Anfang des 15. Jahrhunderts wurde die Insel von portugiesischen Seefahrern entdeckt und besiedelt. Madeira. Portugiesisch für Holz, tauften sie ihre Entdeckung. Dank des fruchtbaren Bodens waren die Berge fast vollständig von wildem Lorbeerwald überzogen. Ein paar Jahrzehnte später war davon nicht mehr viel übrig. Das Holz wurde für Häuser und Schiffe gebraucht, der dadurch entstandene Platz für den Anbau von Zuckerrohr. Die Reste des Lorbeerwaldes sind seit 1999 als UNESCO-Weltkulturerbe geschützt.
Oh, kennt ihr diese Blume hier? Das ist eine Passionsblume. Passionsblume gibt Passionfrucht. Und in diesem Fall ist es die Maracuja, eine Banane-Maracuja. Sieht aus wie eine Banane, ist aber Maracuja. Die ist auch grün und wenn die gelb wird, wie eine Banane, ist die reif.
Martha Höpfner ist in Deutschland geboren und als kleines Kind nach Madeira gezogen, in die Heimat ihrer Mutter. Während viele ihrer Bekannten die Insel für Studium oder Job verließen, entschied sich die junge Frau zu bleiben. Heute führt sie Touristengruppen über die grüne Insel, zum Beispiel entlang der Levadas, der alten Wasserläufe.
Also der Name überhaupt Levadas kommt von Levar Agua. Levar, wir nehmen ein Wasser. Levar Agua. Wir haben so ungefähr 2500 bis 3000 Kilometer Levadas. Sehr viele von den Levadas wurden angefangen in den 1500, weil die wussten, die Leute brauchten Wasser zu überleben überhaupt.
Mit dem System aus sanft abfallenden Kanälen leiten die Bewohner das Wasser aus dem regenreichen Norden in den sonnigeren und trockeneren Süden. Drei Wasserquellen gibt es auf der Insel, erklärt Martha.
Wenn es regnet, die Feuchtigkeit in der Luft überhaupt. Die Wolken transportieren ja auch Wasser. Und natürlich auch, wenn wir Schnee haben.
Schnee auf dieser tropisch anmutenden Insel? Ja, sagt Martha. Oberhalb von 1500 Metern schneit es durchaus mal. Aber weiße Weihnacht, wie sie es aus Deutschland kannte, gibt es natürlich nicht.
Als Kind schon gerade habe ich das vermisst, den Schnee. Den echten Schnee. Nicht den Schnee, wo wir auf Madeira haben. Also den Schnee, wo man aus dem Fenster rausguckt und man sieht, wie das schneit. Und man hat dann das ganze schöne Schnee vor der Tür mit diesen Schlitten da, wo man schön von meiner Schwester gezogen wurde. Also es ist auch schön, Weihnachten natürlich auf Madeira, aber das ist die Wärme.
Plötzlich bleibt sie stehen und hebt ein kleines braunes Dreieck vom Boden auf.
Oh, wisst ihr, was das hier ist alles? Hm, riecht gut. Das sind die Samen von Eukalyptus. Und wenn man so drückt, dann hat man noch mehr. Oh ja. Intensiver.
Oh ja.
Mit den Einwanderern aus aller Welt kamen auch exotische Pflanzen auf die Insel. Bananen aus Südostasien, Weihnachtssterne aus Mexiko, Eukalyptus aus Australien.
Wisst ihr, was wir mit Eukalyptus überhaupt machen? Öl für Medizin, Bonbons, Likör. Also wirklich, hier auf Madeira mit alles machen wir. Alkohol, Likör. Aber den Likör ist so wie, wisst ihr, dieses, wo man Mund spülen?
Ja.
Nee, muss man nicht trinken, ja? Da habt ihr andere Likör. Bananenlikör, Erdbeerlikör, Maracuja-Likör, Kastanienlikör. Für mich der beste ist der Ginger. Ginger ist Kirschlikör. Jetzt ist die Jahreszeit eigentlich für den Ginger zu trinken. Weil im Weihnachtsmarkt in Funchal kriegt man diese kleine Gläser in Schokolade gemachte.
Okay.
Und da machen die Ginger rein. Und dann trinkt man die Likör und dann isst man die Schokolade. Lecker, lecker.
Klingt verlockend. Der größte und funkelndste Weihnachtsmarkt findet sich in der Hauptstadt Funchal. Auf dem Weg dorthin hält unser Fahrer plötzlich an einem unscheinbaren Haus am Hang. Er springt aus dem Wagen. Riecht ihr das? Fragt er begeistert. Es duftet nach Zimt, Nelken und warmem Honig. Nach Weihnachten.
We are a small business family. We make the traditional biscuits. Brewers the milk, the cane, the Madeira. And the sugarcane syrup cake.
What a smell!
Mutter, Sohn und Cousin fertigen hier die traditionellen Gewürzkekse Broas de Mayo und den saftigen Bolo de Mayo.
A long time ago, the cake was the products for the rich families. And the biscuits.
Kuchen für die Reichen, Kekse für die Armen. Denn ersterer war deutlich teurer, sagt Bäckermeister Carlos. Er verrät uns die wichtigsten Zutaten.
Cinnamon, Cidre, it's a lemon cousin. Nutmeg, sugar and sugarcane syrup.
Zimt, Cedra, Zitrone, Muskat, Zucker und Zuckerrohrsirup. Der wird auf Madeira auch Mel de Cana, Zuckerrohrhonig genannt. Nebenan bringen Mutter Maria und Cousin Joao den dunklen Teig in Form und verzieren ihn mit Mandeln und Walnüssen. Es ist ein klassischer Weihnachtskuchen, sagt Joao.
All the family today have this cake on the table. It's a season cake. Some people like it with the coffee and with the wine, sweet wine. Everybody have a cake like this at home. Bol de mel, it's a Madeira cake.
Mit duftenden Mitbringseln versorgt, machen wir uns auf den Rückweg nach Funchal. Wie ein Amphitheater ziehen sich die Häuser den steilen Hang hinauf. Und dort oben stehen wir nun. Bevor es auf den Weihnachtsmarkt geht, steht noch ein weiteres weihnachtliches Highlight an. Schwungvoll knallen die in Anzüge gekleideten Männer die Korbschlitten auf den glatt geschmirgelten Asphalt. Wie Kutschen auf Kufen sehen die Teile aus. Früher wurden sie genutzt, um Waren und Menschen zu transportieren. Heute ist es ein beliebtes Touristenvergnügen, nicht nur an Weihnachten. Kaum haben wir uns auf die schmale Bank gequetscht, geht es los. Einer rechts, einer links, nehmen die Männer Anlauf und schon sausen wir die schmale Straße hinab. Die, nebenbei bemerkt, immer noch von Autos befahren wird. Aber die Männer wissen, was sie tun. Gekonnt manövrieren sie den Schlitten um die vielen Kurven.
How many shoes do you need?
Ein paar Schuhsohlen geht pro Monat drauf. Trotz 20 Grad und Meerblick. Ein wenig weihnachtliche Gefühle kommen bei der Schlittenfahrt durchaus auf.
Thank you.
Punkt 18 Uhr gehen in den Straßen von Funchal die Lichter an. Und Mariah Carey trägt mal wieder ihre Wünsche an den Weihnachtsmann vor. Der Markt ist schon gut gefüllt. Am Eingang werden die Gäste von zwei Frauen in knallroten, bodenlangen Kleidern begrüßt. Auf dem Kopf ein Gesteck mit Weihnachtssternen. Die roten Blumen sieht man auf Madeira überall. Auch Maria und Maddalena posieren mit begeisterten Besuchern. Die jungen Portugiesinnen arbeiten als
Mother Christmas. Yeah, Mother Christmas.
Als Mutter Weihnacht.
We get a lot of people from every part of the world.
Wir treffen Leute aus aller Welt. Sie erzählen uns von ihren Weihnachtsbräuchen und laden uns in ihre Heimat ein.
Ich frage sie, was Weihnachten auf Madeira für sie besonders macht.
Für mich sind es die Lichter. Das macht diesen Markt hier so besonders. Wir fiebern das ganze Jahr auf Weihnachten hin. Die Lichter, das Feiern mit Freunden. Poncha, das ist ein richtig guter Drink hier auf Madeira.
Dieser Poncha ist mir schon ein paar Mal aufgefallen.
You have to try Poncha. It's really good. It's a really, really traditional drink. Poncha's here in the markets.
Great. Many thanks. So I'm going to try some Poncha.
Yeah, you have to try it. Thank you.
Und ein paar Meter weiter gibt es schon die Gelegenheit.
Poncha.
This fisherman poncha. This passion fruit poncha. This traditional poncha. This orange, a little bit lemon juice, rum and honey.
And which one would you recommend?
This traditional. Very, very, very good.
Auf der Theke stehen Karaffen mit leuchtend gelben, orangenen und grünen Drinks. Verkäufer Miguel empfiehlt den Klassiker mit Orange, Zitrone, Rum und Honig. Schmeckt süß, fruchtig und ziemlich stark. Da wundert mich seine Antwort auf die Frage nach dem klassischen hiesigen Weihnachtsfest nicht.
Getting drunk, going to the mass.
Sich betrinken, in die Messe gehen. Alle Familien gehen an Weihnachten in die Kirche. Ich nicht, ich schlafe lieber. Schau mal, das ist der traditionelle Bailinho.
Bunt gekleidet ziehen die Musiker durch den Markt. Das Publikum tanzt mit. An solche Weihnachtsmärkte könnte ich mich gewöhnen.
Advent auf Madeira. Entspannt und freundlich klingt es. Und ich hoffe, dass Verena Meyer zurück daheim jetzt komplett entspannt ins Weihnachtsfest rutscht. Unsere nächste Musik, die führt uns gleichzeitig auf eine falsche Fährte und auf eine richtige. Sie kommt vom Garifuna Collective. Treue Radioreisen-Hörerinnen und Hörer haben schon gehört vom Volk der Garifuna, das in der Karibik aus der Vermischung von westafrikanischen Sklaven und indigenen Kariben entstanden ist. Aber um die Sprache und die Menschen geht es uns jetzt gar nicht, sondern um das Tier, das gleich zu hören ist. Black Catbird heißt der Vogel und das Lied stammt von einer Compilation, deren Erlös in den Vogelschutz geflossen ist. Vom Aussterben bedrohte Vögel müssen in den Songs zu hören sein. Das war die Voraussetzung. Also bitte auf Vogelrufe achten, denn um Vögel geht's dann in unserer nächsten Reisegeschichte. Das Garifuna Collective und Black Catbird. Gerade haben wir es schon zwitschern hören in dem Stück Black Catbird vom Garifuna Collective hier in den Radioreisen auf Bayern 2. Der kleine schwarze Vogel, der da gerade gepfiffen hat, den gibt es ausschließlich auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Er wird also ganz sicher nicht vorbeischauen auf der Insel Formentera im Mittelmeer. Aber sehr viele andere Vögel tun das. Die Insel ist ein beliebtes Ziel zum Überwintern und weil es so viel ruhiger ist als im Sommer, kann man auch die Ganzjahresbewohner viel besser entdecken. Für das internationale Völkchen der Birdwatcher ist Formentera also ein ideales Reiseziel im Winter. Noch besser ist es natürlich, wenn man als Vogelkennerin sogar auf der Insel wohnt, wie unsere Begleiterin gleich. Brigitte Kramer hat also nicht nur Vögel entdeckt, sondern auch Menschen, die durch ihre große Liebe zur Natur ganz besondere Reiseerlebnisse schenken können.
Ich fahre manchmal schon in der Dunkelheit los, damit ich morgens das Aufwachen höre und dann beobachten kann. Im Schritttempo, um die Vögel nicht zu verscheuchen, fahre ich durch die Gegenden und steige an bestimmten Stellen aus, wo ich weiß, ich habe eine gute Sicht oder wo ich weiß, ich kann was erwarten. Und halte natürlich alle 5 Minuten an, um einen Vogel zu fotografieren auf seinem Platz. Dann notiere ich mir die Sichtungen. Ich habe so und so viele Flamingos gesehen, ich habe so und so viele Junge gesehen, so und so viele Alte. Einen mit Beringung. Ich mache meine Rundfahrten fast täglich, bis auf Zeiten, wo ich keine Vögel erwarten kann. Wenn ich eine Art sehe, die ich nicht kenne, dann schicke ich es zu meinen ornithologischen Freunden. Die Zwergseeschwalbe, die konnte ich identifizieren, weil die ist deutlich kleiner als alle anderen Seeschwalben. Während der Brutzeit versuche ich, die Schlupfzeit zu erwischen. Da gehe ich manchmal 3-4 Mal am Tag hin und dann kann ich das minutiös belegen. Das ist also ganz schön.
Beobachten, wie kleine Zwergseeschwalben schlüpfen. Dieses Privileg hat Barbara Klar. Sie ist geduldig und vorsichtig genug, um die kleinen seltenen Zugvögel nicht zu verschrecken. Und sie lebt an einem besonderen Ort im Mittelmeer. Klar kennt und liebt die Natur ihrer Wahlheimat. Seit fast 30 Jahren lebt sie auf der kleinsten der balearischen Inseln, Formentera. Besonders aufregend war das Leben der 83-jährigen Vogelkundlerin im Corona-Jahr 2020, als in Spanien eine strenge Ausgangssperre galt.
Ich habe mich sofort gewehrt, habe also meine Sonderlizenz bekommen, um mit meinen Beobachtungen weiterzumachen. Jeden Tag verfolgt von der Polizei, die mein Zettelchen haben wollten. Sonntags der Hubschrauber. Ja, das war schon lustig. Aber dadurch, dass kein Verkehr hier war und die Menschen mit all ihrem Dreck und mit ihrem Lärm fehlten, haben wir Vögel gesehen. Das ist unglaublich. Es war halt still. Man kann sich's nicht vorstellen. Täglich habe ich hier 240 Überflüge von Flugzeugen gehabt. Und allein 180 Hin- und Herfahrten von diesen Riesenfähren. Das sind Abgase, die kann man sich gar nicht vorstellen. Da brennen einem die Augen, wenn man auf der Straße ist. Und das ist weggefallen. Und auch nicht so viel Bewegung. Es kommen ja sonst die Touristen mit ihren Hunden und was weiß ich nicht all. Und die Fahrzeuge, die um den See rasen, weil sie Spaß dran haben. Und daher haben wir also einen wunderbaren Ruderfolg gehabt.
Der See, von dem Barbara Klar spricht, ist ein brackiges, flaches Gewässer an Formenteras Nordküste. Dort, wo sich das Inselchen mit einer langen, sandigen Landzunge Ibiza entgegenstreckt. Die größere Nachbarinsel liegt nur gut 6 Kilometer entfernt. Für die Vögel auf Formentera ist die Nähe zu Ibiza ein Problem. Zu viele Tagestouristen strömen herüber und stören die Ruhe. Formentera ist nur 83 Quadratkilometer groß, etwas größer als der Chiemsee und hat offiziell 11.000 Einwohner. Im Winter reduziert sich ihre Zahl drastisch. Dann ist von all dem Dreck und Lärm der Menschen, wie Barbara Klar sagt, nichts zu spüren. Die ideale Zeit, um Vögel zu beobachten. Denn das flache Inselchen hat heimischen Vögeln, Zugvögeln und Überwinterern auf wenig Raum viel zu bieten. Auf Formentera gibt es Feuchtgebiete, Salinenfelder, Dünen, Kiefern- und Wacholderwälder, ausgedehnte offene Strauchheidelandschaften und im Südosten sogar Steilküsten. Ich habe Barbara Klar, die große, stattliche Frau mit dem schlohweißen, kurzgeschnittenen Haar, in ihrem Haus im Inneren der Insel getroffen. Sie wurde mir empfohlen als eine von 3 Vogelkennern auf Formentera. Ein paar Tage später treffen wir uns wieder. Ich bin selbst mit einer Gruppe Vogelbeobachter unterwegs.
Hallo Barbara, grüß dich, meine Süße. Hast dich brav warm angezogen.
Barbara erzählt uns von den Vögeln, die man im Winter auf Formentera beobachten kann. Fischadler, Zwergadler, Lachseeschwalben, Brandgänse, Blässhühner, Grünschenkel, Graureiher, Kormorane, Eisvögel, Wiedehopfe, Bachstelzen, Teklalerchen. Und sie kommt mit Carlotta Viada ins Fachsimpeln. Die Biologin leitet unsere Gruppe und kennt Formentera gut.
La peculiaridad que tiene Formentera es que apenas tiene agua dulce. De hecho, tiene tan poca zona de agua dulce.
Das Besondere an Formentera ist, dass es hier kaum Süßwasser gibt. Es gibt so wenig Süßwasser, dass nicht mal Teichhühner brüten. Die sind ja eine weit verbreitete Art, überall auf der Welt. In jedem Fluss und Bach findet man Teichhühner. Und hier brüten gerade mal 1 oder 2 Paare. Dafür gibt es hier eine sehr ausgedehnte Salinenlandschaft, die Salzwasservögel wie den Flamingo oder die Brandgans anlocken.
Como puede ser el tarro blanco.
Der Flamingo braucht zum Beispiel Salinen, denn er ernährt sich von einem Krebstier namens Artemia salina, das seine Federn rosa färbt, weil sich der Salinenkrebs seinerseits von einer rosaroten Alge ernährt, die ihm die Farbe verleiht.
Der
Winter ist eine sehr gute Jahreszeit, weil hier viele Vögel überwintern. Herausragend ist zum Beispiel der Schwarzhalstaucher. Formentera ist einer der besten Überwinterungsplätze in ganz Europa. Einer der besten Orte, um Schwarzhalstaucher zu sehen. Vor allem im Dezember und Januar kann man sie hier leicht finden. Ihnen gefällt wohl die Tiefe des Brackwassersees. Hier kommen bis zu 2000 Individuen zusammen. Auf den anderen Inseln der Balearen sind es vielleicht 50.
Insgesamt beobachten wir während unserer dreitägigen Reise 37 Vogelarten. Besonders im Gedächtnis bleiben mir 4 Goldregenpfeifer, die auf einer offenen Hochebene über den Klippen entspannt vor sich hinpicken, trotz des starken Windes. Es ist ein wolkenverhangener Tag mit sonnigen Momenten, in denen der Rücken und die Köpfchen der graubraun melierten Wattvögel immer wieder golden schimmern. Goldregenpfeifer sind in Mitteleuropa so gut wie ausgestorben. Und ich sehe einen Basstölpel, der über dem Hafen von La Savina seine Kreise zieht, da wo die Fähren nach Ibiza anlegen. Ganz allein und geräuschlos fliegt er durch den strahlend blauen Winterhimmel mit langen, kraftvollen Flügelschlägen. Ich kann ihn eine ganze Weile mit dem Fernglas verfolgen. Ein Moment höchster Freude, weil eine unerklärliche Nähe entsteht zwischen mir und dem Tier.
Formentera, die kleine, schöne Schwester von Mallorca und Ibiza. Im Winter ist es dort nicht nur schön, sondern auch noch leer. Alle sind weg, die Touristen jedenfalls. Um das Wegsein geht's jetzt auch bei Se Tangana, Superstar in Spanien. Es ist ein Liebeslied und das Problem ist, dass sie andauernd weg ist. Wie willst du, dass ich dich liebe, wenn du nicht hier bist, heißt es im Text. Das ist eine berechtigte Frage und vielen Menschen ist sie schon begegnet. Se Tangana, nunca estoy.
No me llama cuando se me fuera ni tan molesta. Todo lo que sé de ti es lo que sale en las redes, escribo tu nombre. Y otra vez vas a perder el avión. Y otra vez soy una imbécil esperando a su hombre. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Dime qué quieres hacer, solo sabes correr para adelante, engañarme otra vez. No va a salvarte, estás enfermo de ti. Cállate, esto no va a ninguna parte. Estoy harta de hablar y de esperarte y de mirar el móvil hasta tan tarde. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Pienso con quién estás cuando no estás conmigo. Odio que mis planes no sean tu camino. Y haberlo negado por estar contigo. ¿Y quién me va a curar el corazón partido? Me dan miedo los meses que se van volando. Me he quedado flaquita de esperarte tanto. ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?
Die Frau, die die er liebt, ist einfach nicht da. Das ist natürlich problematisch, aber Liebeskummer hat schon immer große Musik hervorgebracht. Für alle, die gerade nicht Hals über Kopf unsterblich verliebt sind, ist die nächste Zeit eine gute Gelegenheit, um auf jeden Fall die Normalgeliebten zu treffen, zu beschenken, zu bekochen, zu besuchen und dann vielleicht gemeinsame Reisepläne zu schmieden fürs nächste Jahr. Inspiration für Reisepläne, ob nah oder fern, die gibt es im Radioreisen-Podcast. Ganz viele Geschichten zum Nachhören und jede Woche kommen neue dazu. Zu finden sind wir in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wo und wie auch immer Sie uns hören, am Mikrofon war Bärbel Wossack.